Journal Panorama.
Guten Abend zu einem Sommergespräch, zu dem ich heute den Journalisten und Menschenrechtsaktivisten Elias Birdl begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Elias Birdl hat Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert, bevor er seine Laufbahn als Journalist eingeschlagen hat. Angefangen hat er bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Er war lange Zeit freier Journalist, hat für verschiedene deutsche Rundfunkanstalten gearbeitet und war schließlich der letzte Reporter, der im Frühjahr 1999 aus dem umkämpften Kosovo berichtet hat, damals für die ARD. Irgendwann hat Elias Birdl beschlossen, nicht mehr über Konflikte zu berichten, sondern sich persönlich zu engagieren. 2002 wurde er Projektmitarbeiter der Hilfsorganisation Kap Anamur und im gleichen Jahr in den Vorstand der Organisation gewählt. Mittlerweile ist er nur noch einfaches Mitglied von Kap Anamur, doch dazu später. Herr Birdl, gibt es bei Ihnen einen Tag, ein einschneidendes Erlebnis, dass Sie sich irgendwann gesagt haben, ich will jetzt kein Journalist mehr sein, ich will konkret werden, in dem Fall für eine Menschenrechtsorganisation arbeiten?
Also ein Tag war das nicht, aber das war schon ein Erleben. Ich war ja, Sie haben das ja eben kurz gesagt, da als Reporter im Kosovo, in Mazedonien, auch zum ersten Mal in Kriegssituationen, hier von Wien aus, als Korrespondent der ARD, und habe das eben dort kennengelernt, das Elend, das sich mit Krieg verbindet, wo ich ja dachte, in meiner Generation, das werde ich gar nicht mehr sehen, das kenne ich aus Erzählungen meiner Großeltern oder sowas. Und wenn man als Reporter dann dort unterwegs ist, so wie ich das war, wirklich vorne bei den Leuten und immer recht, sagen wir mal, nah an den kriegerischen Ereignissen, wenn man das schreckliche Elend dort gesehen hat und im Grunde das Mikrofon hinhält und fragt eigentlich immer dasselbe, nämlich, wie geht es Ihnen jetzt oder so, dann war mir das oft ganz peinlich, ganz unangenehm, obschon die Leute ja sehr gern darüber sprechen, also wer da betroffen ist, das waren da Frauen im Kosovo zum Beispiel, eingegraben in Erdlöchern, während sie zusahen, wie unten eine Soldateska, ist ja egal welche, ihren Hof verwüstete und man dann anschließend den Onkel mit abgeschnittenen Ohren aus dem Brunnen gezogen hat. Ja, Entschuldigung, so war das. Und man hält ein Mikrofon hin, dann freuen sich die Leute, dass die Welt ihnen zuhört. Aber ich als Journalist war mit mir ganz im Unreinen und habe so das Gefühl gehabt, ich bin energetisch nicht mehr im Gleichgewicht und möchte lieber selbst was tun. Und habe mich deshalb dann hier suspendieren lassen und habe mich entschlossen, für eine Hilfsorganisation zu arbeiten.
Sie haben im Kosovo damals auch erste Kontakte aufgenommen zu Mitarbeitern von Kap Anamur?
Ja, ich bin mit denen rumgefahren und mir hat das gut gefallen, was sie da machten, aber ich hatte noch keinen Gedanken, dass ich jemals selber da die Seiten wechseln würde. Das war dann erst später der Fall und das war dann eben eine gute Adresse, mich an diese Organisation zu wenden. Ich habe das sehr gut gefunden, wie die unmittelbar vorne versuchen zu tun, was geht, gegen alle Widerstände der jeweiligen Behörden, es ist egal, wie die heißen, der jeweiligen Kriegsparteien, egal welche das sind. Es ist ja im Grunde weltweit immer dasselbe. Da haben Leute ein Spiel, das sie nicht gestört haben wollen, weder von humanitären Helfern noch von Journalisten. Insofern gibt es da schon auch eine bestimmte Verbindung zwischen diesen beiden Branchen in Krisengebieten. Und deshalb war es für mich eine logische Nähe. Ich habe aber nachher mal überprüft, ob ich denn etwa schon speziell über diese Organisation etwa besonders nette Berichte oder so gemacht hätte. Nein, gar nicht. Das Wort Kap Anamur kommt nur in einem einzigen Beitrag von Hunderten und Tausenden jemals vor. Also hat es mich offenbar schon von vornherein eher auf einer privaten Seite interessiert.
Vielleicht kurz nur zur Historie. Die Hilfsorganisation Kap Anamur hat in den 1970ern begonnen, sich einen Namen zu machen. Am Anfang stand die Rettung vietnamesischer Bootsflüchtlinge aus dem südchinesischen Meer. Mehr als 10.000 waren es damals, die gerettet werden konnten. Kap Anamur und Elias Birdl, diese Namen sind aber vor allem noch aus den Schlagzeilen des Sommers 2004 im Begriff. Damals haben Sie und die Besatzung des gleichnamigen Hilfsschiffs Kap Anamur 37 in Seenot geratene afrikanische Bootsflüchtlinge gerettet vor der italienischen Insel Lampedusa. Sie selbst sind schließlich verhaftet und schlussendlich wegen Schlepperei angeklagt worden. Vor mehr als 2 Jahren schon hat der Prozess begonnen. Der italienische Staatsanwalt fordert jetzt 4 Jahre Haft und 400.000 Euro Geldstrafe für Sie, den mitangeklagten Kapitän und seinen ersten Offizier, wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung in einem besonders schweren Fall. Herr Birdl, sind Sie ein Schlepper?
Oh, wenn Sie mich so ernst anschauen, dann muss ich nochmal ganz genau überlegen. Nein, natürlich bin ich kein Schlepper und das ist auch von vornherein jedem an diesem Prozess Beteiligten klar gewesen. Das habe ich gemerkt, als ich den Staatsanwalt, der ein fulminantes Plädoyer zur Prozesseröffnung hielt und was der alles über uns da verbreitet hat. Und ich bin es ja nicht gewohnt, dass jemand so über mich spricht. Und bin deshalb sofort zu ihm hingeschossen in der Verhandlungspause und habe ihn in die Augen gesehen und gesagt, Ich will nur eins von Ihnen wissen. Halten Sie mich ernsthaft für einen Kriminellen? Und der sagt ohne zu zögern, ah, Ivo, nicht doch. Und da sage ich, was soll das Ganze hier? Ich mache nur meinen Job. Und da war mir klar, es ist einfach die gängige Art, wie man mit Menschen umgeht, die hier aus Sicht der Regierenden die Falschen retten. Die Falschen, das sind Flüchtlinge, Migranten, die in kleinen Booten im Mittelmeer unterwegs sind. Meistens dunkler Hautfarbe, auch das muss man in diesem Kontext leider erwähnen, die offensichtlich um den Preis, dass sie zu Tausenden vergehen da draußen, nicht an Land gebracht werden sollen. Jedenfalls nicht am europäischen Ufer des Mittelmeeres. Die Entschlossenheit aber, die dahinter steht, die kannten wir nicht. Und die habe ich auch 2004 natürlich vollkommen unterschätzt. Darum war ich zunächst mal nur perplex, erstaunt, traurig, dann auch wütend über diese Anklage und auch die paar Tage, die ich da im Gefängnis verbracht habe.
Es gibt ein bemerkenswertes Zitat vom Oberstaatsanwalt in Agrigent. Er hat vor Prozessbeginn gemeint, man sei in rechtlicher als auch in politischer Hinsicht gezwungen, die Wiederholung solcher Aktionen zu verhindern, auch wenn sie aus edler Absicht geschehen.
Tja.
Was hat der Staatsanwalt aus Ihrer Sicht denn damit gemeint?
Das hat für uns gezeigt, es handelt sich hier tatsächlich um einen politischen Prozess, der, das wissen wir ja auch aus dem Verfahrensverlauf, auf direktes Betreiben des Innenministeriums in Rom und in Berlin zustande gekommen ist, wo man überlegt hat, wie kann man verhindern, dass durch humanitäre Hilfe in diesem Elendsgebiet Mittelmeer, hier durch ein Hilfs- und Rettungsschiff, die Kap Anamur, wie durch ein, so hat der Staatsanwalt gesagt, trojanisches Pferd Menschen ins Land kommen. Wobei natürlich, wissen Sie, Schlepperei ist ja vor allen Dingen heimlich und um Geld zu verdienen damit. Von beiden kann keine Rede sein. Bei uns, wir haben ja mit diesem Schiff die Menschen gerettet, wir haben anschließend uns ganz offiziell bei den Behörden gemeldet, wir haben sogar Listen mit sozusagen den Namen, die sie uns gegeben hatten, übermittelt an die Behörden, weil wir ja wussten, man kann das jetzt nur regeln mit den dafür zuständigen Stellen. Aber die Entschlossenheit, das zu kriminalisieren, ist so groß, dass man halt die nächstliegende Möglichkeit nimmt und die heißt einfach Beihilfe zur illegalen Einreise oder wie man volkstümlich sagen würde, Schlepperei. Das macht man mit uns so, das macht man mit Fischern so, vor derselben Kammer, vor demselben Gericht stehen auch noch 7 tunesische Fischer im Augenblick, die das Pech hatten, dazuzukommen, wie vor ihren Augen ein Boot sinkt mit 44 Menschen drauf, darunter Frauen und Kinder, und die dann entscheiden müssen, was sie tun und die sich aus meiner Sicht, Gott sei Dank, immer noch menschlich richtig entscheiden, obwohl die Signale der Politik und auch die Signale aus solchen Schauprozessen wie gegen uns in eine ganz andere Richtung weisen.
Ich denke mir, es wird doch kein Schiff mehr sich trauen, Flüchtlinge aufzunehmen, sollten sie zum Beispiel jetzt wirklich verurteilt werden.
Das ist offenbar die Absicht. Das war ja auch die Ansage der beiden Innenminister, Otto Schily in Deutschland und Beppe Pisano in Italien, die gesagt haben öffentlich, im Fall Kap Anamur gehe es darum, einen gefährlichen Präzedenzfall zu verhindern. Gefährlich eben im Sinne von, hier entsteht ein Zugangsweg, den wir nicht wollen, den wir unter allen Umständen unterbinden, und deshalb finden eben solche Prozesse statt. Die Folge, viele Schiffe da draußen, Schiffsführer, die, sagen wir mal, ahnen, dass da möglicherweise Menschen in Not sein könnten, folgen nicht ihrem seemännischen Impuls, sofort hinzufahren, zu schauen, ob man helfen kann, sondern
das
wissen...
Entschuldigen Sie, ich glaube, das ist sogar seerechtlich festgeschrieben.
Ja, das war natürlich für uns am allerwenigsten interessant. Es gibt ja auch das Gebot der sozusagen, also Gefahr wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt zu werden, theoretisch, ja. Aber die Praxis sieht eben vollkommen anders aus. Hier herrscht ein Geist, eine Politik, die auf Abwehr von Menschen aus ist, um den Preis, dass sie eben zu Tausenden da draußen vergehen. Denn Tausende sind es, wie wir heute wissen. Und diese Politik lässt sich nicht dadurch erschüttern, dass man sagt, ja, aber wir wollen doch nichts anderes als das, was humanitäre Hilfe immer will, nämlich Menschen in Not beizustehen. Das ist ja nun mal quasi eine völlig absurde Situation, dass wir uns als humanitäre Helfer verteidigen sollen, denn das ist ein wichtiger Punkt in diesem Prozess, gegen den bitterbösen Vorwurf, wir hätten möglicherweise mit Absicht versucht, Menschen zu helfen. Wissen Sie, da bin ich menschlich und vollkommen außerstande, mich gegen diese Unterstellung zu wehren. Ja, natürlich versuche ich, Menschen zu helfen. Wenn man es rechtlich jetzt sieht, was da passiert, vor den Gerichten in Italien vor allen Dingen, dann fällt schon auf, dass es jede Menge Prozesse gibt gegen Menschen, die geholfen haben, aber bis heute keinen einzigen Prozess wegen unterlassener Hilfeleistung. Die Staatsanwälte zeigen ganz klar, was sie hier für die kriminelle Tat halten. Und das, obwohl manchmal überlebende Flüchtlinge auf Booten, auf diesen Elendsbooten, wo das Sterben schon am ersten Tag begonnen hat, Schiffe, die vorübergefahren sind, genau benennen können, die sie Farben gesehen haben, die wissen, welche Reederei, die manchmal den Namen des Schiffes wissen. Es wäre also leicht, dem nachzugehen, aber das will man offenbar nicht.
Glauben Sie, ist die italienische Justiz da anders als die Justiz in anderen Ländern? Wenn das in einem anderen Land passiert wäre, glauben Sie, es wäre ähnlich gelaufen?
Für mich ist das ganz eindeutig eine europäische Frage. Und überhaupt keine Frage, ob etwa der böse Italiener im Einzelfall oder der Grieche, über den wir vielleicht noch reden könnten, der Spanier, also all diese Länder, die halt als sozusagen Frontstaaten hier mit dem Problem unmittelbar konfrontiert sind, ob die besonders übel hier agieren, das sehe ich nicht so. Europa hat sich gemeinsame Außengrenzen gegeben auf Betreiben der großen, mächtigen Binnenländer, da muss man Deutschland zuallererst nennen. Und jetzt verweigern aber dieselben mächtigen Staaten wie Deutschland die Solidarität, die nötig wäre, um den Verpflichtungen, die mit dieser gemeinsamen Außengrenze verbunden sind, auch nachzukommen.
Naja, denken wir doch einmal die Gedanken derjenigen zu Ende, die sich vor Massenmigration fürchten. Was würde denn passieren, wenn all diese Menschen es nach Europa schaffen würden? Die würden ja auch hier leben wollen. Wohin wird das führen aus Ihrer Sicht?
Man muss zunächst mal wissen, dass die Menschen, die da übers Wasser kommen, eigentlich die wenigsten sind. In mehrfacher Hinsicht. Erstens Menschen, die aus den unmittelbaren Krisenherden, zum Beispiel von Bürgerkriegsgebieten oder auch nach Naturkatastrophen, ihre angestammten Gebiete verlassen müssen, die findet man zu 90% in den direkt angrenzenden Nachbarregionen wieder. Das gilt auch für Afrika. Machen wir uns mal klar, dass Leute, die aus dem Sudan fliehen, zu Hunderttausenden, und weiß Gott, kann man ihre Gründe nachvollziehen, die sind überwiegend im Tschad, einem bettelarmen Land, was jetzt irgendwie gucken muss, wie es damit klarkommt. Die wenigsten kommen also überhaupt in die Lage, irgendwo hinzureisen, und von denen sind es auch noch nicht mal die meisten, die dann in die Boote gehen, denn das ist eine sehr gefährliche, das weiß man ja, das wissen auch die Afrikaner, sehr gefährliche Route, das ist eben das, was die tun, die weniger Geld haben. Diejenigen, die über bessere Mittel verfügen, die wählen andere Wege des Zugangs. Es gibt kaum noch eine legale Möglichkeit zu kommen, also sucht man illegale Wege, eine völlig logische Entwicklung, die kennt man weltweit. Und die da illegal kommen, sind in ihrer Mehrzahl in allen europäischen Ländern sogenannte Overstayers. Das heißt, das sind Menschen, die mit einem völlig regulären Visum mal eingereist sind und dann einfach nicht mehr gehen. Das bedeutet, dass die Form der Abwehrmaßnahmen, ich habe ja schon gesagt, militärisch, also hier fahren ganze Flotten raus, es gibt Satelliten im Einsatz und so weiter, die mit dem Auftrag, Boote zu stoppen und zur Umkehr zu bewegen, die werden abgedrängt da draußen. Diese Art der Abwehr ist irgendwie hysterisch und auch irrational, weil sie nicht wirklich Einfluss nimmt auf die Menge, zum Beispiel die Zahl von Menschen, die unterwegs sind. Insgesamt bezogen auf Europa aber gibt es kein Anwachsen von irgendwelchen Bewegungen. Das ist also schon mal wichtig, das zu wissen. Und das Zweite ist, was ich natürlich für ganz entscheidend halte, wir kommen nicht umhin, uns klarzumachen, dass viele von den Menschen, die da unterwegs sind, deshalb ihre Heimatländer, ihre Regionen verlassen müssen, weil auch durch europäische Politik ein Leben dort nicht mehr möglich ist. Da gibt es zum einen wirtschaftliche Gründe. Ich meine, das ist ja ein geradezu banaler Satz. Man schämt sich fast, es zu sagen, aber es stimmt. Die Agrarsubventionen in Europa zerstören die Märkte in Afrika. Wir wissen das, ja. Wir wissen, wenn wir hier quasi aus Steuermitteln bereits unsere Überschussproduktion bezahlt haben, und anschließend, wir haben ja sehr früher vernichtet, das sieht nicht gut aus, viele Menschen hungern, fast 1 Milliarde auf der Welt, und wir kippen die Tomaten weg. Stattdessen bringen wir sie jetzt als Handelsware, gerade in Westafrika, auf die Märkte. Das Ergebnis, kein lokaler Landwirt kann mithalten mit diesen Killerpreisen, weil ja auch 10 Cent ein Gewinn sind dann aus Sicht der Europäischen Union. Und nach all diesen Wirtschaftsfragen kommt jetzt etwas ganz Entscheidendes und Neues, wo meiner Ansicht nach es unentrinnbar ist, dass wir uns unsere Verantwortung klar machen, und das ist der Klimawandel. Lesen, und das kann ich ja nur jedem empfehlen, lesen Sie bitte einmal den Bericht des Weltklimarates aus dem vergangenen Jahr. Das sind nur 60 Seiten, komischerweise kaum jemand tut das, weder Politiker noch Journalisten noch sonst irgendjemand. Und da steht es ja einfach drin. Es werden zunehmend Menschen in ihren Heimatregionen, gerade in Afrika, nicht bleiben können, weil entweder durch Dürren oder durch Überschwemmungen das Leben da nicht mehr möglich ist. Und hier, wenn wir uns fragen, wer ist dafür verantwortlich, zeigen von 10 Fingern mal mindestens 9 auf uns. Denn Afrika ist an der Emission von Treibhausgasen mit nicht mal 5% beteiligt. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wann möchten wir denn diese Verantwortung zur Kenntnis nehmen und für die Folgen unseres maßlosen Lebenswandels? Es ist unentrinnbar, dass es geschieht. Nur die Entwicklung, die wir beobachten, ist natürlich dramatisch. Sie sieht so aus, dass die Mauern höher gezogen werden. Wir haben zum Teil Minengürtel an der Außengrenze der Europäischen Union. Wir haben Kriegsschiffe im Einsatz. Und das sieht immer mehr so aus, und das ist jetzt mal ein Wort, was zum Beispiel auch Amnesty International jetzt benutzt, dass hier ein Krieg gegen Flüchtlinge und Migranten begonnen hat. Eine schreckliche Aussicht, die wir noch vor wenigen Jahren für ein Horrorszenario gehalten hätten, wo wir heute sehen müssen, ja, das ist offensichtlich das, was unsere Politik ernsthaft betreibt. Und da kann ich nur sagen, und deshalb auch die Gründung hier einer Menschenrechtsorganisation Borderline Europe, wo ich ja mitmache.
2007 haben Sie die gegründet.
Ja, haben wir mitgegründet. Ich bin sehr froh, dass ich da teilhaben kann. Wir möchten uns einfach auch zivilgesellschaftlich dagegen wehren, dass Europa diesen schrecklichen Weg weitergeht.
Jetzt muss ich Sie ein bisschen provokant fragen. Sie haben eine neue NGO gegründet. Es gibt schon sehr viele NGOs. Gibt es nicht genug NGOs?
Von mir aus kann es nie genug NGOs geben. Also ist mir jedenfalls lieber als immer neue Agenturen, die im Geheimen übrigens diese Grenzabwehr dort draußen betreiben. Das weiß ja niemand, was die eigentlich wirklich machen. Noch nicht mal ein Parlamentarier oder ein Journalist. Ja, die sind ganz und gar geheim. Das ist ja auch ein bemerkenswerter, demokratiepolitisch bemerkenswerter Umstand. Also ziviles Engagement kann es erstmal nicht genug geben. Unsere Idee war einfach, wir wollen eine Organisation, oder so, mein Gott, es ist ein kleiner Kreis von Menschen, die sich zusammenfinden. Ja, wir wollen irgendwas anbieten, was ganz ausdrücklich fokussiert auf die Umstände dort draußen an den europäischen Außengrenzen, weil man die ja nicht mehr so sieht. Schauen Sie, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, übrigens 50 Meter von der Mauer entfernt. Der Schandmauer, wie die ja damals hieß in Deutschland. Und jetzt festzustellen, dass diese Schandmauer nicht weg ist, sondern nur versetzt, woanders, dass diese Schandmauer, denn die ist nach denselben technischen Kriterien gebaut, doppelte Stacheldrahtzäune, Hunde an Laufleinen, Schießbefehl, alles was sie wollen, nur dass sie, sagen wir mal, um Faktor 100 mehr Opfer fordert. Und das soll ein europäischer Normalfall sein, da bin ich einfach außerstande, das hinzunehmen. Da bin ich auch als glühender Europäer, der ich immer war, der Meinung, hier ist eine dramatische Fehlentwicklung, die soll vor den Bürgern, Bürgerinnen Europas verborgen bleiben, denn das weiß keiner so richtig, was da ist. Und offenbar gibt es da noch Aufklärungsbedarf. Das wollen wir gerne tun und wir tun das mehr aus der Not heraus, irgendwie damit umzugehen, als dass wir irgendwelche hehren, großen Ideen hätten. Ja, erstmal, wenn man nicht zur Kenntnis nimmt, was da passiert und wenn es niemanden gibt, der einem das wirklich mal serviert, dann wird es ganz schwierig, über eine vernünftige Lösung in diesem Bereich zu sprechen.
Kehren wir noch einmal zurück zu den Ereignissen des Sommers 2004. Was ist da genau passiert am 20. Juni? Sie waren ja gar nicht an Bord, als die Leute gefunden wurden. Das hat man Ihnen ja auch später, glaube ich, zum Vorwurf gemacht. Es gab überhaupt eine Menge Vorwürfe.
Man hat mir alles zum Vorwurf gemacht, ja, deshalb.
Ja, es gab da unter anderem Vorwürfe wie, eben, Sie sind später an Bord gekommen mit Kameraleuten im Schlepp. Sie wären einen Hafen angelaufen in Tunis, um dort noch mehr Fotografen an Bord zu nehmen. Mhm. Der erheblichste Vorwurf war, Sie hätten die Leute an Bord genommen und woanders wieder ins Meer geworfen, um sie noch einmal mediengerecht retten zu können. Mhm. Was ist da schiefgelaufen? Naja.
Also wenn Sie jetzt die mediale Wiedergabe, das erste Echo da anschauen, das war natürlich verheerend und für uns auch zutiefst schockierend. Also es ist ja nicht nur ein hanebüchener Blödsinn da verbreitet worden, sondern es war eine, sag mal, aggressive Verleumdungskampagne, die natürlich für so eine Organisation, die ausschließlich und mit gutem Grund auf Privatspenden basiert und systematisch keine Steuergelder annimmt, um unabhängig zu bleiben, einem Todesschlag gegen die Glaubwürdigkeit gleich kam. Eine entsetzliche Situation für alle. Aber da, erstens ist von dieser Bösartigkeit, dieser Häme nichts mehr übrig. Sie werden keines der Organe mehr finden, die das heute etwa noch so wiederholen. Im Gegenteil, Zeitungen, auch von mir sehr geschätzte, große Organe in Deutschland, ja, die erheblich damals beigetragen haben, uns runterzuputzen, die schreiben heute im selben Brustton der Empörung, das wäre eine Riesenschweinerei, wie mit uns umgegangen würde, zu dieser, sagen wir mal, Wendung im Diskurs über den Fall Kapanamur sozusagen und damit auch über die gesamte Thematik, haben beigetragen, ja unter anderem dann zivilgesellschaftliche Würdigungen. Also ich selber habe einen Menschenrechtspreis erhalten, den Georg-Elser-Preis in Deutschland, übrigens aus der Hand des Bundestagsvizepräsidenten Thierse, ein namhafter SPD-Politiker. Und da kam ich mir ein bisschen so vor wie mit der rechten und linken Hand des Teufels, nachdem der Schili, also der eine SPD-Politiker, mich aber wirklich runter in die Pfanne gehauen hat. Wir werden demnächst übrigens mal Akteneinsicht erhalten. Interessiert mich sehr, was da eigentlich passiert ist damals. Hat mich dann der Thierse mit einem Lutscher wieder sozusagen gelobt für meinen Widerstand, das muss man mir mal vorstellen, gegen staatliches Unrechtshandeln. Also hier ist natürlich schon ein Zustand der Schizophrenie auch in den Machtapparaten erreicht. Und der Stefan Schmidt, wenn ich das sagen darf, mein Lieblingskapitän aller Zeiten und Weltmeere, der Kapitän der Kap Anamur, der bekommt nun in diesem Jahr die Karl von Ossietzky-Medaille, so ungefähr der höchste Menschenrechtspreis, den man bekommen kann, sozusagen in Deutschland, in einer Reihe mit Heinrich Böll und Günter Grass. Also da sehen Sie mal, dass das komplett anders bewertet wird heute als damals. Aber das hat uns natürlich seinerzeit sehr wenig geholfen, denn wir sind sauber eingefahren und abgefasst worden, brutaler, als wir uns das hätten träumen lassen.
Diese ganze Geschichte hat bis hin zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Deutschland und Italien geführt. Nachdem Sie freigelassen wurden, hat sich das Blatt auf einmal gewendet.
Also das eine ist, das wussten wir ja nicht, dass die Entschlossenheit wirklich so war, so groß in Deutschland und in Italien, dass man um jeden Preis verhindern möchte, dass eine humanitäre Organisation immerhin von einigem Renommee, nämlich Kap Anamur, mit einem eigenen Hilfs- und Rettungsschiff in dieser Hochsicherheitszone operiert.
Bei aller Betroffenheit, dass sie verhaftet wurden und ihr Kapitän und, weil das ist ja gleichzeitig abgelaufen.
Ja, ja. Naja, das gibt immer, das sind zweierlei Dinge, ne? Der öffentliche Diskurs und das, was politisch eigentlich damit bezweckt war. Politik hat sozusagen auf dem ersten Schritt alles erreicht, was sie wollten. Das Schiff weg, beschlagnahmt als Werkzeug zur Schlepperei. Ja, völliger Wahnsinn. Ein 100 Meter privates Hilfs- und Rettungsschiff an die Kette gelegt, ja, außerstande noch zu operieren.
Und mit Impfstoffen an Bord.
Unter anderem medizinischer Ausrüstung, alles verrottet, ja. Das hätte ja sozusagen zu einem öffentlichen Aufschrei führen können, wenn nicht das Presseecho begleitend in einer solchen Weise also übel verleumderisch gewesen wäre. Man kann sich dann nur gegen Einzelne wehren, dann haben wir dann auch noch erfolgreich eine Gegendarstellung gegen ein deutsches Fernsehmagazin durchgesetzt, aber dir ist das Kind im Brunnen, so ist das immer in der Mediengesellschaft, dann ist mal ein Dreh drin, Spin, ja, und dann werden sie gar nicht mehr gefragt, dann geht es gar nicht mehr darum zu erfahren, was eigentlich war. Und darum habe ich mich ja dann überzeugen lassen, ich wollte das selber nicht, alles, was sich um dieses Ereignis herum getan hat, noch in einem Buch aufzuschreiben, damit das mal ein für alle Mal klar ist, wie unsere Wahrnehmung, und ich kann nur sagen, nach bestem Wissen und Gewissen, so war es, wie es hier steht, damit das ein für alle Mal klar ist. Aber natürlich gibt es relativ wenige Menschen, die sich damit jetzt noch beschäftigen wollen. Es gibt ja auch sozusagen Wichtigeres, nämlich der Blick auf das, was ist denn eigentlich heute los, fortlaufend dort an den Grenzen. Das interessiert mich auch viel mehr. Es war aber schon auch ein bisschen eine sozusagen therapeutische Maßnahme für mich, hier nochmal das dargelegt zu haben, wie es war. Denn natürlich ist das unangenehm, in der Öffentlichkeit irgendwie so dazustehen wie ein Gauner. Entschuldigung, das war mir nicht so in die Wiege gelegt.
Lassen Sie mich noch ein letztes Mal in alten Wunden stochern. Der Gründer der Organisation Kap Anamur, Rupert Neudeck, ist mit Ihnen damals sehr hart ins Gericht gegangen, hat Ihnen praktisch öffentlich seine Gefolgschaft versagt. Auch die Organisation hat sich zunehmend von Ihnen distanziert. Sie wurden auch nicht mehr in den Vorstand von Kap Anamur gewählt. Was ist da abgelaufen?
Ja, kurz gesagt, also nachdem jetzt die Dinge sich so zuspitzten, wie es waren, hat der irgendwo eine Art Rappel gekriegt und musste dann plötzlich, ich weiß nicht wie, warum, ja, sich da nochmal einschalten. Natürlich wurde er auch immer gefragt. Das ist ja jemand, der das gegründet hat, wird stets Zeit seines Lebens noch mit dem identifiziert, was da passiert. Er hatte sehr schlechte Informationen. Wir waren im Gefängnis. Er war vorher nicht in keine Weise von Operationen irgendwie eingeweiht. Und deshalb war das, was er da sagte, nun, ein Politiker würde sagen, nicht zielführend. Okay, auf der persönlichen Ebene ist das längst ausgeräumt. Was die Organisation angeht, verstehen Sie, das ist ein Verein von Menschen, die wollen was tun. Und verdammt nochmal, die tun auch was. Und zwar was Gutes und Wichtiges. Unter anderem schicken die junge Leute raus in Projekte nach Afrika, nach Asien. Unter anderem, um Menschen dort eine Lebensperspektive zu geben, damit sie nicht in irgendwelche wackeligen Boote steigen müssen und untergehen. Jetzt plötzlich gerät die Organisation, die genau das tut, was sie immer tut, Menschenleben retten. Das ist doch egal, ob das in einem Dschungelklinik ist oder in den Bergen Afghanistans oder wo immer die tätig ist. Jetzt auf dem Wasser, natürlich rettet man die Leute, die da in Not sind. Und dafür wird sie jetzt in dieser Weise an den Pranger gestellt und in einer aber wirklich beispiellosen Weise auch in einer öffentlichen Kampagne niedergemacht. Und da hatten einfach die Freundinnen und Freunde, muss ich mal so sagen, ich bin da ja nicht zufällig noch Mitglied bis heute, sondern deshalb, weil ich nach wie vor mit den Zielen und übereinstimme und mit den Menschen dort ja eng zusammengearbeitet habe. Da haben die so einen Schreck bekommen, dass sie gesagt haben, oh Gott, wir müssen sofort das Schiff fallen lassen, wir müssen alles widerrufen. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen gerade deshalb jetzt hier stehen wie eine Eins. Die hatten aber Angst, dass die gesamte Arbeit aus mittlerweile 30 Jahren bei der Gelegenheit vernichtet wird. Und deshalb, als es zu einer turnusmäßigen Vorstandssitzung kam und ich weiterhin der Meinung war, wir müssen hier klares Profil zeigen, wir dürfen nicht zurückweichen vor diesen infamen Verleumdungen, da hat die Mehrheit des Vereins beschlossen, dann wählen wir lieber einen neuen Vorsitzenden, und das haben sie dann getan mit Edith Fischnaller. Ja, und ich finde das natürlich völlig in Ordnung, insofern, als dass es ja nun demokratisch möglich sein muss, dass ein Verein sich den Vorstand wählt, den er haben will. Aber in der Sache bin ich anderer Meinung bis heute. Aber trotzdem noch dabei, ich bedauere diese Entscheidung, aber ich respektiere sie. Wenn ich das nochmal sagen darf zum öffentlichen Diskurs, habe ich das jetzt für mich so einsortiert, dass es für viele Journalisten willkommen war, diese Sache zu personalisieren und zu sagen, schau mal, jetzt gibt es Streit zwischen X und Y, wie die jetzt in der, um dem wahren Thema auszuweichen, das da nämlich lautet, Entschuldigung, rings um uns herum sterben zu Tausenden die Menschen. Und ich sag immer, das mag ja sein, dass ich ein Hanswurst bin. Ich glaube es nicht, aber könnte ja sein. Aber ist das nicht ein wenig egal angesichts von dem, was wirklich da draußen los ist? Und wenn Journalisten nicht mehr dazu den Mut haben, die Dinge anzupacken, ja, um die es eigentlich hier mal gehen sollte, weil die uns ja weiterhelfen, wenn wir sie konfrontieren, dann tut mir das leid, aber ich bin auch ziemlich, sagen wir mal, unduldsam mit ihnen. Also diese Tour irgendwie, was war denn damals da mit den T-Shirts, warum, was da so damals so kursierte.
Kurze Erläuterung dazu, es gab den Vorwurf, dass die Flüchtlinge auf der Kap Anamur T-Shirts trugen mit der Aufschrift Kap Anamur.
Das ist wie alles völlig leicht zu erklären. Wir hatten Team-T-Shirts, eigene, die wir als Crew getragen haben. Und jeder, der auf das Schiff kam, ja, auch Journalisten, übrigens, die haben alle korrekt berichtet, die da waren, nur die anderen nicht. Und oder Flüchtlinge, die haben dann immer gesagt, dürfen wir auch so ein T-Shirt haben? Ja, und da haben wir ihnen eins gegeben. Wir hatten doch übrigens gar nichts anderes. Und als wir jetzt mit dem Schiff landeten, da haben diese schwarzen Menschen tatsächlich die weißen T-Shirts angezogen. Naja, mich wundert's nicht so sehr, aber viele fanden das suspekt. Und dann standen sie auch noch alle an der Reling. Wissen Sie, und da wurde dann irgendwann stand in den Zeitungen, dann hat man sie fernsehgerecht aufgereiht. Das ist eine maßlose Selbstüberschätzung von Medienvertretern, die ist ganz typisch, dass die sich vorstellen, man würde irgendwas tun, damit das in der Kamera so und so aussieht. Da lache ich nur drüber.
Herr Pirtl, Ihre Geschichte klingt zugegeben recht anstrengend. Für die einen waren Sie lange oder sind Sie ein Held, für die anderen ein Unruhestifter. Wenn Sie die letzten 5 Jahre Revue passieren lassen, wie gehen Sie selber heute damit um? Schmerzen die Dinge noch?
Ich war gerade vor kurzem bei der 30-Jahr-Feier von Kap Anamur und da habe ich mit allen Beteiligten nochmal gesprochen und so weiter. Was das angeht, ist alles vorbei. Und ich, mit dem Held habe ich es nicht so sehr. Ein Unruhestifter, fürchte ich, werde ich auch für dahin noch bleiben, und zwar aus voller Überzeugung.
Würden Sie das alles noch einmal machen, wenn Sie die Entscheidung noch einmal treffen könnten?
Das ist eine ganz komische, aber sehr oft gestellte Frage und mir ist noch nie eine schlaue Antwort eingefallen. Jetzt bringen Sie mich wieder in diese Verlegenheit. Ich glaube, dass bei den wirklich wichtigen Dingen im Leben, dazu jetzt gehört dann vielleicht das Zeugen von Kindern, das Bauen von Häusern oder so, weiß man nicht wirklich in allen Details vorher, was da jetzt alles passiert. Und das ist auch gut so, sonst würde man es vielleicht nicht tun. Das sage ich als jemand, der schon mal ein Haus gebaut und 2 Kinder gezeugt hat.
Herr Pirtl, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Erinnerungen an die Ereignisse des Jahres 2004 hat Elias Pirtl auch in einem Buch niedergeschrieben. Ende einer Rettungsfahrt, das Flüchtlingsdrama der Kap Anamur. Erschienen ist es im Ralf Liebe Verlag. Morgen geht es im Journal Panorama um Biomedizin in Israel. Für heute sagt Cornelia Krebs im Namen von Redaktion und Technik. Danke fürs Zuhören.